EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Moin, hallo liebe Retail-Community. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Meine heutigen Gäste sind die Gründer und Geschäftsführer von Compleat, Felix Eitler und Christian Michaeli. Compleat ist ein Fitness-Fastfood-Konzept und die große Mission dahinter, die Gesundheit der Menschen mit ihren Gerichten zu unterstützen, Menschen vor dem Foodkoma zu bewahren und vor allem eine zielorientierte Ernährung zu ermöglichen, ohne selbst kochen zu müssen. Ein Konzept, das mir in den üblichen Foodcourts der Shoppingcenter fehlt. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Ja, hi Felix, hi Chris, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Sag mal, kommt ihr eigentlich aus der Gastro oder woher kennt ihr euch?
Wir kommen eigentlich überhaupt nicht aus der Gastro. Wir haben uns beide im Studium kennengelernt. Was ganz anderes. Es war BWL Management Master. Also ich glaube, sehr viel weniger hätte es gar nicht mit Gastro zu tun haben können zu dem Zeitpunkt. Und sind eigentlich auch so zufällig in die Gastro reingerutscht. Nicht, weil wir unbedingt Gastronomen werden wollten, sondern weil wir uns das Produkt, was wir heute verkauft haben, gewünscht haben. Vielleicht willst du kurz erzählen, was das war, Chrissy.
Ja, gerne. Also wie Felix gerade gesagt hat, wir haben uns im BWL-Studium kennengelernt. Wir hatten ein gemeinsames Hobby. Das ist Kochen und gesunde Ernährung und Sport, also generell gesunder Lifestyle.
Gute Kombi.
Gute Kombi, passt zusammen. Wir sollten uns damals im Studium eine Geschäftsidee überlegen und dafür einfach so einen fiktiven Finanz- und Businessplan ausarbeiten. Und wir haben halt irgendwie den Anspruch gehabt, was Ordentliches zu machen, haben gesagt, ja komm, lass mal ein bisschen drüber nachdenken und jetzt nicht irgendein Sport-T-Shirt machen, was es schon gibt, sondern was könnte denn wirklich eine coole Idee sein. Und da ist uns nichts eingefallen, dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal eine Runde trainieren, den Kopf frei bekommen und vielleicht wissen wir danach mehr. Und nach einer Stunde oder anderthalb Training standen wir ziemlich hungrig abends auf dem Parkplatz. Und,
ohne Idee.
ohne Geschäftsidee noch, aber Hunger
Sport
hatten wir.
Sport kann funktionieren, muss aber nicht.
Genau, hat dementsprechend nicht funktioniert, aber... Ich habe dann abends zu Felix gesagt, wie sieht's aus, wollen wir noch ein bisschen was machen? Ja, komm, wir chillen noch bei mir. Habe ich gesagt, hast du was zu essen zu Hause? Weil nach dem Sport musst du ja was essen, ne? Brauchst ja hier, Sixpack wird in der Küche gemacht und so weiter.
Um 70-30 oder so.
Oder 80-20 sogar. Da unterscheiden sich so ein bisschen die Meinungen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig. Und ich habe dann zu Felix gesagt, aber hast du was zu essen zu Hause? Und dann sagt er so, nee, wir müssen erst nur einkaufen gehen. Und dann habe ich ja gesagt, ey, ganz ehrlich, einkaufen, kochen, spielen, gar keinen Bock. Es gibt Fitnessstudios wie Sand am Meer in Deutschland. Es gibt über 10.000 Studios mit über 10 Millionen Mitgliedern. Da habe ich gesagt, wieso gibt es nirgendwo die gesunde Ernährung für die ganzen Leute, die in die Studios rennen? Die haben alle nur Shakes und Riegel irgendwie aus Automaten in den Fitnessstudios. Das hat nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Das sind ja nur Supplements. Und jeder weiß ja, Sixpack wird in der Küche gemacht, die ganzen Sprüche. Wieso steht hier niemand und verkauft gesundes Essen mit einem Foodtruck auf dem Parkplatz vielleicht, so wie die Currywurstbuden vor Baumärkten? Nur in gesund, digital, wo ich die Nährwerte sehe, Low Carb, extra High Protein, vegan, wo ich halt für mich das richtige Essen bekommen kann. Wieso gibt's das nicht? Und da war die Idee geboren und so sind wir in die Gastronomie reingestartet, dass wir gesagt haben, für die ganzen Sportler wollen wir gesundheitsbewusstes Fastfood-Konzept aufbauen. Und damals noch mit dem Hintergrund, wir packen das wie die Kürbisbuden an Baumärkten vor Fitnessstudios.
Mhm. Haben dann aber irgendwie auch gemerkt, dass das halt, klar, bei dieser Kernzielgruppe vor den Gyms super gut ankommt, aber also es war jetzt vor mittlerweile 7 Jahren, ist halt der Trend so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die meisten Leute checken jetzt mittlerweile halt, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren und was halt für Auswirkungen auf den ganzen Körper und den ganzen Lebensstil hat und haben deswegen dann auch unser ursprünglich, sag ich mal, Fitnessstudio-Konzept oder für vor dem Fitnessstudio unsere Foodtrucks weiterentwickelt und haben das Ganze eben für Filialen in Innenstädten weiterentwickelt, weil wir gemerkt haben, unsere Zielgruppe ist nicht nur noch der Pumper oder der ist es vielleicht am Rande, aber es ist halt vor allem eigentlich jeder, der sich irgendwie halbwegs gesund und zielorientiert ernähren möchte.
Und auch einfach gut fühlen möchte, ne? Weil
ja,
so
voll,
eine,
genau.
Also eine gesunde Mahlzeit hat ja eine ganz andere Auswirkung auf einen selbst.
Ja, eben. Und wie gesagt, es ist, also wenn du guckst, was für Leute in unsere Läden reinkommen, es ist halt nicht mehr nur noch der mit der Sporttasche, der eh schon quasi fit ist, sondern du bist wirklich von jung bis alt, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, jede Einkommenslevel. Da gibt es mittlerweile genügend Leute eben, die Lust auf gesunde Ernährung haben und das auch verstehen. Und es ist halt auch einfach kein Nischenthema mehr.
Kurze Unterbrechung für die Werbung. Die Manhattan AI-Agenten bringen echten Mehrwert für Handel und Omnichannel. Von der Filiale bis zur Supply Chain. Sie sind sofort einsatzbereit, schnell integriert und keine Blackbox. Für transparente, bessere Entscheidungen in Echtzeit. Den Link zur Seite findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja, also ich kriege das immer mit. Wir haben ja hier auf den Ringen in Köln auch einen Laden. Und wenn man da so zur Mittagszeit vorbeigeht, da kommen einige von drumherum halt einfach so in der Mittagspause sich was holen.
Mhm. Von uns meinst du den Laden?
Ja, ja, also ja, ja klar, von euch. Nicht noch so ein anderer. Wir haben zwar noch einige andere Läden hier, aber ja. Ja, ja, klar, komplett.
Ja, genau. Also Thema vom Fitnessstudio haben wir angefangen, weil meistens gehst du abends trainieren, davor hast du nichts gegessen, du hast den ganzen Tag gearbeitet, dann hast du abends keine Lust zu kochen und die meisten enden dann irgendwie mit Brötchen oder der Pizza auf der Couch. In der Regel, wir konzentrieren uns, also Bowls sozusagen, sage ich jetzt mal, weil die meisten verstehen was unter einer Bowl, aber
wir hatten nie den Plan, Bowl-Laden aufzumachen.
Genau, wir wollten nie einen Bowl-Laden aufmachen. Wir haben es nur in eine Schüssel halt als Verpackung gepackt. Früher hat man Schüssel gesagt, heute sagt man Bowl. Aber um es abzukürzen, im Prinzip ist es einfach eine gesunde Ernährung. Wir fangen an mit Kohlenhydrate. Da kannst du auswählen zwischen Basmati-Reis, Bio-Quinoa, Süßkartoffeln, Proteinnudeln zum Beispiel.
Oder so Seasonals, wenn jetzt, keine Ahnung, Kürbis kommt, dann hast du das als Base.
Also genau, Salat zum Beispiel auch für Leute, die Low Carb wollen. Ja, dann kannst du deine Proteine wählen, Hühnchen, Veganer, Fleischersatz, vegetarische Produkte etc. Dann kommen deine Vitamine, Topping, Soße und fertig ist das gesunde Meal. Ich sag extra nicht Bowls. Es gibt auch Wraps und so weiter. Wir wollen uns da ein bisschen abgrenzen, aber es wird in der Bowl verkauft.
Und zusätzlich habt ihr noch andere Produkte, die irgendwie im Sommer dann angeboten werden. Ihr habt eben von Eis gesprochen, oder?
Ja, wir entwickeln uns natürlich weiter. Also wir haben mit diesem Zutatenbaukasten aus gesunden Sachen angefangen, haben daraus ganz viele verschiedene Gerichte gemacht. Das waren am Anfang eher so das, was man heute unter Bowl oder, sag ich mal, coolen Salaten empfindet. Haben jetzt aber auch immer mehr Produkte, die quasi einfach so, ich sag mal, Klassiker aus der nationalen, internationalen Küche sind, nur die halt mit guten Nährwerten in gesund. Also ein Beispiel sind zum Beispiel, was wir neulich rausgebracht haben, Lachsnudeln, hatte davor einen anderen Namen, aber es sind dann quasi einfach High-Protein-Nudeln, da ist gezupfter Lachs drin, Pulled Salmon. Wir haben keine fettige Sahnesoße, sondern ist dann so eine Zero-Joghurt-Soße, die halt mit nicen Gewürzen so hergerichtet ist, dass es dann super gut schmeckt, paar Tomaten drin. Und so haben wir auch quasi einfach Gerichte am Start, die nach, sag ich mal, Restaurantessen schmecken, die aber trotzdem geile Nährwerte haben, die voll transparent sind und halt einfach aus komplett gesunden Zutaten mit geilen Nährstoffen gemacht sind.
Ja, das ist übrigens jetzt die Bowl, also die Lieblingsbowl von meinem Opa.
Aber da also sehen wir es wieder. Es ist tatsächlich, also wir haben uns damals, als wir das Businessmodell gestartet haben, haben wir nicht gedacht, dass wir damit zum Beispiel deinen Opa versorgen würden. Aber
der ist kein Pumper mehr mit fast 90.
Aber weiß was Gutes.
Ja. Definitiv, kriegt es ja von der Enkelin gezeigt.
Ja.
Wie funktioniert ihr denn so als Duo? Also ihr habt euch im Studium kennengelernt, wart ihr dann eigentlich erstmal Freunde?
Ja, also,
Bart. Habt ihr jetzt nicht mehr?
Ja, früher waren wir gute Freunde und dann haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Nein, Spaß. wir haben uns ich habe noch den Bachelor zu Ende gemacht und er hatte schon 2 Jahre ein bisschen bei SAP gearbeitet und dann ist er nochmal zurück, hat den Master gemacht und ich habe mir nach dem Bachelor auch gedacht, so richtig ready fühle ich mich nicht, ich gehe nochmal studieren und gebe mir mal Mühe, dass ich da auch danach was drauf habe. Und dann haben wir den Master zusammen gestartet, International Business oder irgendwie so.
Der Studiengang wurde 3-mal umbenannt. Es hat gestartet als internationales Mittelstandsmanagement. Dann war es International Management and Entrepreneurship. Und dann gab es noch einen neuen Namen.
Naja, Fun Fact, nachdem wir gegründet haben tatsächlich, weil wir innerhalb des Studiums gegründet haben und die Hochschule das halt so eine coole Success-Story fand jetzt im Nachhinein, haben sie den ganzen Studiengang umbenannt in Entrepreneurship, weil die Leute ja danach gründen.
Da muss man aber kurz ein bisschen Details geben. Also wir haben es halt so gemacht, wir hatten ja dieses Modul, von dem du vorhin erzählt hast, Entrepreneurship, wir sollten uns die Geschäftsidee ausdenken und haben halt die nachfolgenden Module zu anderen Unternehmensbereichen quasi dazu benutzt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir das Modul, Beispiel Marketing, auch wenn es nicht genau das war, am Beispiel von unserem Geschäftsmodell und haben dann quasi dafür das ausgearbeitet. Dann kam die Thesis, dann wurde daraus quasi ein digitales Projekt, dann haben wir quasi dafür alles ausgearbeitet, was wir heute verwenden, zum Teil oder zumindest die Grundbasis gelegt. Und dann hat man quasi erkannt, das ist an sich ein cooles Geschäfts- oder ein cooles Studiermodell, dass du dir eine Geschäftsidee ausdenkst und dann quasi die Module anhand deines eigenen Geschäftes einmal durchspielen kannst.
Also ihr habt den Master auch fertig gemacht?
Wir haben ihn fertig gemacht. Genau. Ja. Wir hätten ein halbes Jahr Praktikum noch machen müssen und wir haben dann die Chance genutzt, beziehungsweise Felix wollte ins Ausland gehen, nochmal nach Australien, glaube ich. Ich hätte irgendwo ein Praktikum in der Firma gemacht und wir haben dann einfach gesagt, nachdem wir unsere Businesspläne und alles für diese Idee geschrieben haben und haben wir mit unserem Prof gesprochen und er meinte auch, ey, das hört sich echt gar nicht schlecht an, wollt ihr das nicht wirklich machen? dann haben wir gesagt, ja, why not so? Und dann haben wir gesagt, wir nehmen einfach diese 6 Monate Auslandssemester oder Praktikum bei einer Firma, gründen unsere eigene Firma, da verlieren wir auch keine Zeit im Nachhinein und so weiter. Und dann können wir ja mal schauen, wie das Ganze so startet, wie gut es anläuft und so weiter und ob wir da Bock haben, das nicht durchzuziehen.
Ja. Wie ist es von den Arbeitsbereichen, oder?
Ja, da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Also der Christian war ja damals so impulsiv und hat dann halt einfach gesagt, jo, wir machen das jetzt und hat auch dem Fitnessstudio zugesagt, nachdem wir da einfach nur einmal gepitcht hatten mit einer Idee, dass wir in 3 Monaten starten würden.
Oh ja.
Also er ist dann eher der, sag ich mal, operativere Part, der schneller in die Umsetzung kommt. Ich bin dann eher optimistisch, gehört auch dazu, Zahlenmensch, anpacken. Ich bin eher so kreativ, Pläne schreiben, kreativere Sachen ausdenken und das war eigentlich schon immer so, dass wir uns da in der Kombination ganz gut ergänzt haben und das spiegelt sich eigentlich auch so in den heutigen Arbeitsbereichen wieder. Also Christian nach wie vor ist Zahlenmensch, Operations, Dinge anpacken, rechtliche Themen, auch Dinge, wo man manchmal, gerade was man so als Unternehmer lernt, sich ein bisschen mehr durchsetzen muss oder eher seine Stärken und ich bin eher derjenige, der so Konzepte, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb und sage ich mal eher so die bisschen nach innen gerichten, die etwas ruhigeren, kreativeren Dinge angeht.
Ich frage mich jetzt gerade also einfach aus Interesse für mich, wie finanziert man das eigentlich? Also wenn man sich während des Studiums so eine Idee hat, habt ihr da irgendwie, seid ihr gefördert worden, weil das so eine super Idee war oder?
Ja und nein, also
braucht man ja schon ein Budget.
Angefangen haben wir wirklich halt super sparsam, ne? Also wir waren zu viert, 2 sind aber nicht mehr dabei. Also die haben auf dem Weg bis dahin irgendwann gesagt, ey, das lohnt sich für uns nicht. Wir glauben da nicht mehr dran, dass das funktioniert. Wir sind zum Glück dran geblieben.
Auch weil Corona kam, sind die
auch weil Corona kam, genau. Ja,
okay.
Aber wir haben damals angefangen, kann man ja ganz transparent sagen, mit 10.000 Euro pro Person. Das hat schon nicht gereicht, deswegen waren es dann doch 11.000, wenn wir nochmal 4 nachschieben mussten. Aber wirklich so minimal. Das hat dann gerade so gereicht, um uns einen Foodtruck zu kaufen etc. Und wir standen halt kostenlos einfach jeden Tag da in unserem Foodtruck drin und haben uns da abgewechselt.
Das war dann mit dem Fitnessstudio so vereinbart, weil...
Ja. Genau, wir haben halt gesagt, wir können da jetzt keine große Kohle zahlen. Wir gucken mal, es ist ja auch ein Mehrwert fürs Fitnessstudio, ne? Dass die nicht nur das Fitness, sondern auch die Ernährung verkaufen, gesamtheitlicher Gesundheitsanbieter damit werden. Und haben ja einfach gesagt, ey, wir verkaufen das. Wir haben ja auch Umsätze gemacht. Das heißt, die Kosten, die entstanden sind aufgrund der Umsätze, die konnten wir decken, aber jetzt uns Gehälter ausbezahlen und so, das war nicht drin. Auch für 2 Jahre nicht. Also ich habe mir damals einfach einen Studienkredit geholt, oder 30.000 Euro von der Bank. Habe gesagt, 10 stecke ich in die Firma, 20 für 2 Jahre zum Leben, weil ich meine Eltern nicht auf der Tasche leben wollte. Also ich habe noch zu Hause gewohnt in einer einzelnen Wohnung, aber halt alles andere versucht selbst zu bezahlen. Und habe gedacht, wenn es nicht klappt, dann war es meine eigene Kohle. Und das hat gereicht, um damit anzufangen. Und dann haben wir das Exist-Gründerstipendium bekommen, weil wir gesagt haben, okay, muss noch mal ganz kurz ausholen, die Idee mit dem gesunden Essen für Fitnessstudios ist eine Sache, aber dann haben wir auch gesagt, guck mal, die meisten Leute, die tragen ihre Wearables, also Apple iPhones und so weiter, so wie du sie gerade anhast, ganz genau. Die tracken ihr Training, die tracken ihre Ernährung, ihren Schlaf, alles Mögliche. Aber viele von denen also können aber nicht kochen. Und wir wollten halt das Thema Koch im Sinne von unser Foodtruck vom Fitnessstudio und jetzt Läden in den Innenstädten, überall da, wo halt Essen quasi benötigt wird. Und das Tracking von den Wearables, das wollten wir verbinden, sodass du anhand deiner Daten das für dich perfekte Essen, je nachdem, was dein Ziel ist, quasi einfach per Knopfdruck bei uns am Laden bekommst. Und dafür haben wir ein Konzept entwickelt. Nur gab es keine Restaurants, die das umsetzen konnten. Also haben wir gesagt, oh, für das Konzept müssen wir erstmal selber gastronomisch tätig werden. Haben aber gleichzeitig die Software davor entwickelt gehabt. Und dafür haben wir das Exist-Gründerstipendium auch bekommen. Das wird mit 135.000 Euro bekommst du da. Das heißt, diese 135.000 Euro hatten wir, um eben schon mal zu investieren, weil sonst wäre das super schwierig geworden. Und haben halt nur gesagt, okay, dieser Ernährungsberater, den wir digital haben, der dir dann quasi sagt, okay, jetzt hast du heute noch 800 Kalorien übrig und du isst gerne Brokkoli, Hühnchen und Reis als Beispiel, ne? Und gegen Erdnüsse bist du allergisch, dann isst du jetzt bei Complete am besten das in genau dieser Grammatur und da wir es eh abwiegen, können wir dir die perfekten Nährstoffe ja mit auf den Weg geben. Und für diese Idee haben wir, wie gesagt, das Stipendium bekommen und das waren 135.000 Euro.
Ja, die haben wir da komplett reingesteckt, plus 2 Jahre mehr oder weniger umsonst gearbeitet, uns sämtlichen Luxus gespart, inklusive der Scheiben vom Foodtruck im ersten Winter. das war halt, also das ganze Startup halt bootstrapped, plus halt die Kohle reingepackt, die wir damals für das Stipendium bekommen haben. Und damit war es leider nicht getan. Also das waren die ersten 2 Jahre, dann kam Corona, es ist alles wieder in sich zusammengebrochen. Wir haben trotzdem weiter dran geglaubt und haben dann nochmal 400.000 Euro Kredit reingesteckt und haben uns dann selber auch nochmal zusätzlich nochmal 400.000 Euro Privatkredit geholt und das auch noch in die Firma gesteckt. Plus weitergearbeitet und alles an Umsätzen im Prinzip reinvestiert. Mhm. Und ja, so haben wir eigentlich das ganze Unternehmen bis jetzt aufgebaut.
Echt ein ganz schöner Batzen, den man dann braucht.
Ja, wir haben ja aber
auch
viele...
Da muss man sich ja schon überlegen.
Also. Ja, wir haben ja auch viele Sachen auch einfach falsch gemacht. Also wir hatten ja von nichts eine Ahnung. Also da kommen so vier BWLer und denken, jetzt machen wir mal Gastro. Ne? Und du denkst dir, das ist ganz easy. Und dann fängst du halt an und dann geht's bei der ersten Frage schon los. Also welches Gerät nehme ich jetzt und wie mache ich das? Mhm. Und wir haben so viel Kassensysteme ausprobiert oder verschiedene Geräte, Sachen investiert, hat doch nicht geklappt. Marken angemeldet. Also... Wenn du es halt richtig machen willst und gleich immer langfristig denkst, so, dann kostet das einfach viel Geld und dann gibst du auch viel aus dem, schmeißt du viel aus dem Fenster raus.
Gab es da noch mehr Sachen, die euch ein bisschen überrollt haben oder von denen ihr nichts wusstet, wenn ihr nicht aus der Gastro kam?
Ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich meine, auf der einen Seite war es unser Vorteil, dass wir viele Sachen nicht wussten, weil wenn wir gewusst hätten, was alles nicht schief geht und was alles nicht schief gehen könnte, dann hätten wir es nie gemacht. Aber so rückblickend war halt von dem, wie du dir vorstellst, wie das alles funktionieren würde, wenn du da, sag ich mal, als studierter BWLer... Also du denkst ja, du kommst aus dem Studium raus, hast deinen Master gemacht, dann denkst du dir, wow, ich bin jetzt ein krasser Manager und ich weiß alles und ich habe doch hier mein Konzeptpapier geschrieben. Aber von dem, was du in einem Konzeptpapier schreibst und wie es dann in der tatsächlichen Welt funktioniert und wie eine Gastro an sich funktioniert, mit allen Dingen, die passieren können, mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, mit Produkten, die schlecht werden, mit Kunden, die halt nicht fest planbar sind, Mitarbeitern, die du einstellst, die dann auch wieder ihren eigenen Kopf haben, gab es, glaube ich, eine riesige Diskrepanz von dem, was wir uns ursprünglich mal ausgedacht hatten und dem, wie es am Ende war. Aber wir haben halt alles probiert und nochmal probiert und gefailt und dann wieder anders gemacht und halt so Stück für Stück das Konzept entwickelt. Und das ist auch heute noch so. Also ich meine, wir haben jetzt knapp 10 Filialen und entwickeln uns gut, aber auch jetzt macht man noch Fehler. Aber es gehört dazu und ist ja auch nicht schlimm, solange man dann daraus lernt und den Fehler nicht nochmal macht.
Gibt es denn da so ein, zwei Tipps, die ihr für neue Leute in der Gastro-Szene sofort mal aufklären könnt und denen geben könnt, damit man die sofort umgehen kann?
Ich glaube, das ist sehr konzeptspezifisch jetzt. Ich könnte jetzt auch nicht dem Pizzabäcker einen Tipp geben, glaube ich, weil was ich gelernt habe, ist, dass es gibt einfach ganz viele Unterschiede und also es ist sehr konzeptspezifisch. Ich hätte jetzt als Tipp gesagt, probier es erstmal im Kleinen aus, bevor du es gleich im Großen machst, weil voll oft hat man Anpassungen und dann hat man irgendwas nicht bedacht. Also erstmal kleine Tests machen, bevor ich da den riesen Batzen investiere.
Nur weil du zu Hause irgendwie ein Gericht gut kochen kannst oder dann ein guter Koch bist und am Ende quasi ein gastronomisches Konzept draus zu machen, das sind zwei komplett andere Welten. Also kochen, essen, gut finden oder das gut machen können, auch mal für ein paar mehr Leute, so das hat überhaupt nichts damit zu tun, das am Ende wirtschaftlich funktionierend umzusetzen, denn am Ende musst du Geld damit verdienen. Also da muss man sich, dessen muss man sich bewusst sein und sich entsprechend darauf vorbereiten.
Warte,
also
das ganze Privatgutküche?
Ja. Koche heute noch gerne und gut. Also denke ich zumindest, die meisten schmeckt zumindest, sagen sie nichts.
Kann man schon so sagen.
Und der zweite Tipp, ich meine, wir haben ja Franchise-Partner und eines der Dinge, was wir gebetsmühlenartig wiederholen, ist, du musst dir Zeit nehmen. Gastro braucht neben dem Konzept, selbst wenn das alles gut funktioniert und steht und du und ich denen schon viele Learnings weitergeben kann, brauchst du Zeit, bis das Ganze funktioniert und du musst es nicht nur finanziell aushalten können, sondern du musst es auch mental hinbekommen, zu wissen, 12 Monate musst du dir mal mindestens Zeit geben. Du wirst am Anfang Geld verbrennen, du stehst da und das muss man halt auch hinbekommen, das finanziell einzuplanen und das auch mental zu schaffen, zu wissen, man verbrennt erstmal Geld, man steht da, man hat manchmal einfach nichts los im Laden und dann steht man da halt rum und das ist halt einfach so, du musst Sachen wegschmeißen und damit klarzukommen und trotzdem dran zu glauben, das ist was man, glaube ich, bei jedem Konzept, es sei denn, es geht sofort durch die Decke und hat den riesen Hype, wobei es dir dann wahrscheinlich hintenrum wieder runterfällt, ist so eine Sache, die man definitiv beachten muss.
Vielleicht mal so eine Story, wie wir angefangen haben und warum ich auch meinte, warum wir so oft alles wieder umgeworfen haben und neu machen mussten und wie viel Geld wir da einfach verbrannt haben, weil wir es aber auch nicht besser wussten. Und der einzige Weg war halt, mach selber, sammel die Erfahrung, weil wir sind auch beide so vom Typ her, wir sind niemand, der keine Ahnung hat und dann aber so tut, als ob er alles besser weiß. Also war ja für uns immer, wenn wir später mal Mitarbeiter haben, will ich ja selber wissen, wie ist es vor Ort, ne, was ist machbar, was ist nicht machbar, ansonsten kann ich es nicht von wem anders erwarten. Und wir hatten keine Kohle, um Mitarbeiter gleich einzustellen, also war es wir mussten das selber machen. Aber zum Beispiel mit dem Foodtruck angefangen und dann haben wir halt dann einen Grill drin gehabt, wo wir das Hühnchen braten und die Zwiebeln braten als Beispiel, einen Herd zum Kochen und dann haben wir die ganzen Sachen vorne in so Bain-Maries, heißt das, so Warmhaltebecken reingepackt. Mhm. Alles top, hat doch funktioniert. So, kommt der Kunde, ich nehme die Bestellung an der Kasse auf, dann laufe ich durch meine Warmhaltebecken, packe da alles in die Schüssel rein und dann gebe ich die Bowl am Ende raus. Guten Appetit. Aber nach einer Stunde wird der Brokkoli halt gelb, der da warm gehalten wird. Ne? Die Vitamine gehen weg, es wird matschig, das Hühnchen wird trocken. Also hast du schon gemerkt, oh, ich muss immer wieder Zutaten wegwerfen. Und dann wusstest du, okay, das Hühnchen, was ich jetzt brate, ist eine Stunde haltbar. Aber woher weißt du, welche Kunden denn kommen? Weil Vorbestellungen gab es nicht. Es war halt einfach jemand vor deinem Foodtruck und dann hast du den bedient. Und dann wusstest du schon, ich komme heute Mittag 20 Kunden oder nur 5 und du wusstest nicht, welche Menge du machst. Damit, mit so einfachen Sachen ging es schon los. Dann hast du also nicht so viel gemacht und dann kam mehr als erwartet und dann ging es los. Dann durftest du die Kunden gleichzeitig aufnehmen, was die wollen, denen gleichzeitig noch erklären, was es hier überhaupt gibt. Das Hühnchen braten, aber das Hühnchen hat 20 Minuten zum Braten gebraucht und der Grill hat 20 Minuten gebraucht, bevor er an ist. Also musste ich jemandem sagen, der gerade jetzt bestellt, ja, in 40 Minuten ist das Hühnchen fertig. Dann sagt er ja auch, ja, dann geh woanders hin. So, also das waren alles so Schwierigkeiten und irgendwann saß ich da und hab halt so ein Gefühl gehabt, ah, jetzt um die Uhrzeit so und so viel, ungefähr die Menge. Und hab halt geplant, Kunden bedient, Bowls gebaut, gebraten, gekocht und Sachen wieder entsorgt, alles gleichzeitig alleine. Und du bist am Ende da halt abends nach Hause gegangen, hast ein paar hundert Euro Umsatz gehabt und hast gedacht, ich habe sonst was gemacht. Ne?
Was mache ich das?
Ja, und das war mega anstrengend. Und dann haben wir da Mitarbeiter reingestellt und dann konnten die das natürlich nicht alleine, weil die ja, also nicht böse gemeint, aber als Gründer bist du ja nochmal mit 120% dabei und versuchst alles zu regeln, damit das irgendwie klar geht. Das kannst du nicht von Mitarbeitern verlangen. Also musst du 2 reinstellen, dann war es schon wieder nicht wirtschaftlich. Lauter so Sachen am Anfang, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir halt uns einfach mal bei Subway reingestellt, haben uns gesagt, wie machen die das denn? Ist jetzt was anderes, aber ich habe gesagt, wenn ich diese, bevor ich die ganzen Sachen in ein Sandwich reinmache oder in eine Bowl, ist doch egal. Und dann so, naja, die haben da alles kalt, sozusagen, da ist es länger haltbar und dann erwärmen die es halt vom Rausgeben. Dann haben wir alles wieder umgebaut, sozusagen. Ne? Haben gesagt, das Hühnchen wird jetzt vorgebraten, da kalt reingepackt, dann ist es haltbar. Das
habt ihr auch noch alles im Truck dran gemacht?
Alles im Truck, alles wieder raus, alles wieder neu reingebaut.
Ich weiß nicht, wie oft wir das Ding umgebaut haben.
Ja, das haben wir ein paar Mal gemacht, bis wir halt irgendwann gemerkt haben, jetzt muss ich schon nicht mehr alles vorbraten und kochen. Und jetzt haben wir eine zentrale Fertigung. Und dann kommen alle Zutaten fix und fertig schon dahin und ich muss es nur noch auftauen zum Teil. Viele Sachen sind auch schon direkt frisch. Ne? Also wir haben TK und frische Sachen. Und auf einmal muss der Mitarbeiter selber nicht mehr kochen, braten. Dann hast du vegane Mitarbeiter, die können das Fleisch aber nicht probieren. Lauter so Sachen und damit mussten wir einfach erstmal Erfahrung sammeln. Und dann haben wir halt einfach das Thema, was ich gut fand, dass wir nicht aus der Gastro kommen, weil wir sind da nicht mit so einem eingeschränkten Sichtfeld oder so auf die Sachen dran gegangen, sondern wir haben halt einfach geschaut, out of the box gedacht. So, wie machen das denn die anderen? Oder einfach, ich kann jetzt gar nicht so 1000 Beispiele nennen, aber ist ja auch egal. Einfach so von der BWLer-Sicht, was wäre denn der günstigste, der leichteste und der skalierbarste Weg, um das zu machen? Und dann haben wir halt gesagt, so Grill, alles wieder raus. Ne? Wir machen das so, dass du vor Ort keinen Koch brauchst und dass es halt easy ist und wir skalieren können. Und dann hat es auch funktioniert.
Und das haben wir auch immer weiter ausgebaut und haben da halt quasi so das Ding von einer klassischen Gastronomie, wo wir halt alles, wo alles häufig von 1-2 Personen abhängig ist, halt immer mehr zu einer Systemgastronomie umgebaut. Und haben dann aber quasi, nachdem wir dann diesen systemischen Unterbau hatten, den wir uns zum Teil von Subway oder anderen Franchise-Konzepten, auch McDonald's, abgeschaut haben, da gibt es diesen The Founders-Film, wo man sieht, wie die quasi alle Laufwege auf dem Boden abkleben. Das haben wir gemacht am Parkplatz, haben es aufgeklebt, sind dann die ganze Zeit hin und her gelaufen, haben geschaut, okay, wie viele Schritte brauche ich bis zu welchem Gerät und wieder zurück, wie viele Sekunden kostet das, dann hast du Diagramme, siehst, okay, dann habe ich meinen Prozessablauf um 20 Sekunden verändert und dadurch hast du eine höhere Produktivität pro Mitarbeiter und so. Da kam dann, sage ich mal, dieser BWLer-Aspekt rein, was der Christian gerade erzählt hat. Und das haben wir dann im nächsten Schritt, und das macht eigentlich so das System bis heute aus, so mit unserer Begeisterung für Digitalisierung und E-Commerce und heute auch KI und so weiter kombiniert, weil wir dadurch dann noch mehr Dinge heben konnten. Also ein Beispiel, was Christian eben meinte, so, wir haben das nicht aus der klassischen Gastrobrille gesehen, ein Beispiel. Typischer Gastronom würde sagen, großer Teil von meinem Produktangebot ist auch mein Service, mein persönlicher Charakter hier, der, keine Ahnung, ich sag jetzt mal sehr stereotypisch, der Luigi mit seinem Pizzaladen, der kennt jeden Kunde beim Namen und sagt, hi Peter, heute wieder wie immer und so weiter. Und wir haben aber diese Position Kasse inklusive Bedienung als austauschbares Element gesehen und gesagt, wieso, wir brauchen doch keine Kasse. Also jedes Restaurant würde sagen, wir brauchen eine Kasse und eine Person an der Kasse. Wir haben gesagt, scheiß drauf, schmeißen wir raus.
Vielleicht ganz kurz da zur Erklärung. Also wir hatten Corona, 4 Gründer, 2 sind rausgegangen, weil macht keinen Sinn mehr. Wir haben die ausbezahlt, haben weiter dran geglaubt. Corona überstanden, dann kam Russland-Ukraine-Krieg mit der Inflation und den ganzen Problemen. und alle haben kein Geld. Also so war ja die Stimmung in ganz Deutschland. Jetzt geht's uns alle an den Kragen. Alle können ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen und die Gastro ist schon wieder tot. Und dann haben wir halt gesagt, wir wollen unbedingt vermeiden, die Preise zu erhöhen. Aber die Lebensmittelpreise sind durch die Decke gegangen. Und dann war das nächste wieder, okay, worauf kommt's an? Wir wollen ein Produkt bieten, was den Leuten hilft, sich gesund zu ernähren. Und es geht nicht zum fairen Preis und es geht nicht um den Service. Also haben wir gesagt, wozu brauche ich, also können wir vielleicht an den Mitarbeiterkosten sparen, weil wieso habe ich dann einen Mitarbeiter da, der nur abtippt, was der Kunde quasi bestellen will? Er kann es doch einfach selber in die Kasse eingeben und dann sparen wir uns Mitarbeiterkosten und dadurch muss ich auch die Preise nicht erhöhen. So kam das.
Genau, das war der Punkt, wie wir dazu inspiriert wurden. Und dann haben wir das halt Stück für Stück umgesetzt, haben dann wieder überlegt, hey, wir könnten doch quasi so dieses Verkaufsgespräch dann in einen vorgelagerten Kanal verlagern und sagen, hey, das könnte doch ein digitaler Ernährungsberater sein, der von der KI gesteuert wird, der in unserer eigenen App drin ist, der dir sagt, hi Peter, heute ist es gleich wie immer angepasst auf deine Ziele, so ungefähr, weißt du, das im übertragenen Sinne. Mhm. Und so sind wir im Prinzip jeden Unternehmensbereich durchgegangen und haben mal Stück für Stück angeschaut, was ist wirklich wichtig, wo haben wir welche Kosten, wo haben wir welchen Hebel, wenn wir das ändern und haben das halt oder sind immer noch dabei, das Ganze ins Unternehmen zu implementieren, weiterzuentwickeln, weil sowas ja auch nie stillsteht.
Also habt ihr die digitalen Bestelltools, wenn man jetzt bei euch in den Laden kommt.
Ja.
Ist ja auch um einiges einfacher, wenn du da selber, also wenn du wirklich auf deine Ernährung achtest und wissen möchtest, was jetzt da für Mikros, Makros und so drin sind, dann hast du die Zahlen halt da direkt vor dir.
Ja.
Einfacher, als jetzt auch da einen Mitarbeiter nachzufragen.
Und es hat auch für den Händler oder für den Gastronomen in dem Falle einen sehr, sehr positiven Effekt, weil die Leute, wenn sie an der Kasse stehen und hinter dir steht einer, dann hat man so dieses natürliche Bedürfnis, schnell, schnell zu machen und willst niemanden blockieren. Und wenn jemand an einem Terminal Zeit hat, der kriegt die richtigen Upsellings vorgeschlagen. Du hast Zeit, nochmal wo drauf zu klicken, dir das anzuschauen. Da gibst du einfach mehr Geld aus. Das heißt, du hast in der Regel einen höheren AOV, also Average Order Value. Mhm. Und kannst den Kunde durch, weil du ja auch die ganzen Daten hast, du weißt, also das System weiß ja quasi.
An dem Terminal?
An dem Terminal noch nicht. Wir arbeiten gerade an einer Lösung, dass du das auch vor Ort kannst. Am Handy geht's schon. Also das ist quasi noch besser, weil die Leute dann noch mehr Zeit haben und die haben die Bestellung schon fertig, bevor sie in den Laden eintreten. Das ist operativ wieder attraktiver. Aber ja, du kannst dann halt aufgrund der Daten dann auch die richtigen Upsells vorschlagen. Also Beispiel, wenn du das nicht hast und was auch bei wechselnden Mitarbeitern nicht der Fall ist, der weiß nicht, dass der Peter, der vor dir steht, Veganer ist. Der sagt dir nur, ey, willst du noch extra Chicken haben? Der sagt so, nee, habe ich keinen Bock drauf. Wenn du aber dem Veganer das vegane Chicken als Add-on vorschlägst zu dem individuellen Preis, was derjenige vielleicht bereit ist zu zahlen für ein Upsell, was du aufgrund der Order-History sehen kannst, dann hast du halt aufgrund der Daten einen sehr, sehr guten Hebel, quasi auch genau den richtigen Preispunkt zu treffen und so weiter und so fort. Also da steckt ein großer Hebel drin, was du alles machen kannst, wenn du diese ganzen Systeme miteinander verbindest. Und das haben wir eben zum Teil schon umgesetzt oder setzen es zum Teil noch ein oder sind eben gerade daran, das mit einem IT-Dienstleister auch zu entwickeln. Dass wir das in unserer eigenen App beispielsweise auch mit dem Ernährungsberater dann final auch so anbieten können.
Das gibt's ja noch nicht, ne?
Das also, gibt's noch nicht, aber wir haben schon, wir hatten noch nicht, aber wir sind in der Entwicklung.
Es gibt Prototypen intern, aber es ist nicht ausgereift.
Genau, interner Prototyp. Ja. Aber das Thema mit dem, dass wenn du dich einloggst, dann haben wir jetzt schon ein Programm zum Beispiel im Hintergrund, was eben, wie Felix genau gesagt hat, quasi trackt, was ist denn der Peter, wie oft kommt er denn, nur wenn er sich anmeldet natürlich. Was dann dafür sorgt, dass wir halt kundenspezifisches Marketing auch machen können, dass wir eben nicht, keine Ahnung, jetzt 10% aufs Hühnchen als Beispiel und dann kriegen das alle Veganer raus, sondern die Veganer kriegen eben dann die veganen Angebote, die Fleisch essen, die kriegen die klassischen Angebote etc. Und wir können auch sowas machen wie, hey Peter, eigentlich kommst du doch dreimal die Woche, jetzt warst du seit 3 Wochen nicht mehr da. Wenn du nächste Woche nochmal kommst, dann gibt's hier das Goodie noch mit dazu, wir vermissen dich als Beispiel. Und das sind lauter so Sachen. Ich sag mal, der Gastronom früher hat sein Schild rausgestellt, da stand was drauf und das war dann das Angebot für die Woche. Und das können halt Mitarbeiter nicht sozusagen, ne? Die ganzen Kunden analysieren. Und das halt mit KI jetzt heutzutage kann man gut implementieren in der Gastro. Und da, glaube ich, kommt dieses ganze BWLer-Thema und dass wir natürlich dann auch jung sind, mit Internet aufgewachsen, mit Social Media, KI jetzt und sozusagen, dass unser Ziel halt ist, diese ganzen neuen Technologien da halt gleich mit reinzubringen, weil unserer Meinung dann der Gastro noch viel Luft nach oben ist.
Vor eurer Tür steht ja auch ein Schild, aber mit dem 2-für-1 Angebot.
Natürlich, also das Schild darf da auch stehen, nur da steht 2-für-1 für Neukunden bei Registrierung, weil wir natürlich die Leute wollen, dass sie sich registrieren, damit wir die besten Angebote geben können und auch wieder lernen. Wir sind ja ein Franchise-System. Wir kommen aus dem Raum Heidelberg-Mannheim. Ich kenne mich in Berlin und in München nicht aus, aber wir machen da dieses Jahr Läden auf. Aber wenn mein System Daten sammelt aus allen möglichen Großstädten in Deutschland, dann können wir schon viel, viel bessere Empfehlungen geben, auch für unsere Franchise-Partner. Und da auch wieder das Risiko minimieren oder auch generell Ernährungspräferenzen, Einkaufsverhalten. Und dann weißt du auch, wo ist dein möglicher guter Standort für dich in Zukunft. Mhm. Weil Standort eines der wichtigsten Sachen ist. Und genau, so hilft dir das einfach in allen möglichen Bereichen. Und da legen wir einen starken Fokus drauf.
Worauf achtet ihr bei so einem Standort? Also was sind die wichtigsten Punkte für euch?
Also ist, glaube ich, bei mir eher das Thema. Wir haben einen 17-seitigen Standortkatalog mit Kriterien, die wir uns anschauen an jedem Standort. Basierend, also das wird quasi, je mehr Standorte dazukommen, wo du auch wieder die Daten hast, die Vergleichsdaten, kannst du das Ganze besser bewerten. Also du hast natürlich Mikro- und Makrolage, sind jetzt, sage ich mal, ganz allgemein gesprochen. Du schaust dir die Nachbarschaft ein, du schaust dir Lauffrequenzen an, also nur weil quasi in einer Straße viel los ist, kann es auch sein, dass es auf der anderen Straßenseite ist, dann bringt dir das überhaupt nichts. Also ganz offensichtliche Dinge. Du schaust dir den Radius innerhalb von 3, 7 und 10 Minuten zu Fuß, zu Fahrrad, E-Scooter an. Auto hast du ein bisschen größeren Radius. Du guckst dir an, was hast du da für Personen? Was sind dort für Büros? Beispielsweise Fitnessstudios, Sportstudios, die halt jeweils zu den Frequenzen mittags oder abends passen. Was sind das für Leute? Was haben die für eine Kaufkraft? Was haben die für Sinusmilieus zum Beispiel? Wo sind die zuzuordnen? Weil nur weil jetzt jemand zum Beispiel aus dem Fitnessstudio kommt, um bei dem einfachen Beispiel zu bleiben, ist das nicht unbedingt der Zielkunde. Weil es kann sein, dass er in dem Fitnessstudio 9,90 Euro im Monat bezahlt und das höchste der Gefühle, was drin ist oder worauf er vielleicht auch einfach Bock hat, ist so der Magerquark für 1,90 €. Der ist dann vielleicht nicht unbedingt der optimale Kunde für ein Gericht, was zwischen 10 und 15 Euro kostet. Ja, ganz, ganz viele Faktoren. Also Umfeld, die Personen, die dort leben, Kaufkraft, Konkurrenz, Kundenfrequenzen. Wahrscheinlich auch ähnlich wie wenn man im Handel eine Fläche aufmacht. Das sind wahrscheinlich ähnliche Faktoren, die man da mit einbezieht.
Lief schon mal irgendein Standort so gar nicht gut, dass ihr schon was schließen musstet oder läuft alles bisher?
Nee, einen Standort mussten wir schließen. Lief einfach gar nicht. War auch einfach die Erfahrung, die wir halt auch machen mussten sozusagen. Ich kann jetzt im Nachhinein noch, könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, weil das war noch bevor wir diese ganzen Standortanalysen-Themen angegangen sind. Mhm. Vorher war es so, vielleicht kurz zur Erklärung, wir sind ein junges System, wir haben die ersten Franchise-Partner, wir wollen jetzt natürlich nicht, dass da jetzt irgendeiner irgendwo hingeht, 8.000 Euro Miete zahlt, ne? Sondern wir gucken erstmal, wir machen alles ein bisschen günstiger, vorsichtig, so wie Felix und ich das gemacht haben. Und dann mit maximalem persönlichen Einsatz holst du die Leute ran und gehst lieber in eine B-Lage. Dann haben wir aber ziemlich schnell gemerkt, dass du es Franchise-Partnern, die schon auch irgendwo Unternehmer sind, aber irgendwo wollen sie auch einen gewissen Komfort haben. Mhm. Ich sage jetzt nicht ins gemachte Nest setzen, aber auf gewisse Strukturen zurückgreifen und haben keinen Bock, alles selber zu machen.
Ja.
Ja. Im Prinzip wollen sie dafür sorgen, dass die Tür offen ist, der Laden offen steht, Personal da ist und der Rest muss von alleine laufen. Aber da mussten wir halt auch erstmal verstehen, wie das Mindset bei Franchise-Partnern in der Regel ist. Und dann funktioniert es halt nicht zu sagen, geh in die B-Lage und dann ackerst du richtig los sozusagen und dann passt es schon, so haben wir es auch gemacht. Und da war ein Fehler früher, dass wir zu viel auf den persönlichen Einsatz der Franchise-Partner gesetzt haben. Das soll gar nicht negativ klingen, sondern du machst es andersrum. Du sorgst dafür, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass selbst wenn der Franchise-Partner keine Lust hat, von morgens bis abends zu ballern, dass trotzdem so viel Traffic reinkommt, dass es läuft, solange das Produkt gut ist. Und das Produkt ist gut. Und deswegen haben wir damals einen Fehler gemacht, dass wir oft in zu günstige Lagen gegangen sind. Und da haben wir jetzt den Switch gemacht. Wir haben ein neues Store-Design, ein nices Design, wo du vorbeiläufst und dir denkst, ah, sieht cool aus, da gehe ich gerne rein. Ein leckeres Produkt und zum guten Preis, wo du sagst, das hole ich mir. Und dann auch in der Lage, wo du sagst, da laufe ich eh vorbei und nicht am Arsch der Welt.
Wo du extra hinfahren musst.
Wo du extra hinfahren musst. Genau. So. Und das sind die Learnings, die wir gemacht haben. Und ja, ein Standort mussten wir tatsächlich schließen.
Welcher war das? Also
das
wo?
War in Fürth. Da hat der Partner auch selbst dann nicht das Vertrauen gehabt, einfach sozusagen. Ne? Muss man auch ganz klar sagen, so wie wir auch früher, Felix hat es vorhin gesagt, manchmal dauert es auch über ein Jahr oder so, dass man es anlaufen muss. Wir haben den Standort oder der Partner hat ihn nach 6 Monaten geschlossen, weil er das halt nicht dran geglaubt hat. Das kann passieren. Wir sind, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir waren früher zu viert, dann kam Corona, 2 sind raus, wir sind dran geblieben. Und es hat auch bis dahin wirklich nicht gut funktioniert. So, das war jeden Tag ein Kampf. Aber als ob jemand drauf gewartet hat, dass wir halt eben dranbleiben, haben wir danach die Belohnung bekommen und auf einmal hat es funktioniert und ich kann dir gar nicht genau sagen, was wir anders gemacht haben.
Drangeblieben.
Als ob einer einfach nur das ein Test gewesen wäre. Und deswegen würde ich auch immer sagen, egal ob Franchise oder nicht, zieh durch mindestens ein Jahr, guck, was kannst du besser machen, sei vor Ort, red mit den Kunden und dann klappt es in der Regel auch. Es sei denn, dein Produkt ist einfach nicht gut. Denn die Leute sagen dir auch, es passt nicht.
Gastronomie, gerade auch unser Konzept, lebt halt ganz, ganz häufig auch von Stammkunden, wo du dann keine extra Kundenakquisekosten jedes Mal aufs Neue hast. Und das braucht einfach diese Beziehung aufzubauen. Und neben allem KI und Automatisierung und was weiß ich, was es gibt, ist es halt immer noch ein Thema, was man nicht vernachlässigen darf. So dieser persönliche Kontakt am Ende, der muss gut funktionieren, ob man es jetzt selber ist oder die Mitarbeiter, die gut geschult sind. Das ist am Ende das, neben einem guten Produkt, was dafür sorgt, dass diese Kunden wiederkommen, ihren Freunden davon erzählen. Und da brauchst du einfach eine kritische Masse, die du erstmal erreichen musst, bis du so viel Umsatz durch diese wiederkehrenden Kunden machen kannst, dass sich das Ganze auch lohnt, weil die auch den größten Profit mit sich bringen.
Mhm. Schult ihr eure Leute zentral? Also macht ihr das selber?
Nee, also
wer macht das?
Wir haben Trainer im Team und Mitarbeiter, die das übernehmen. Wir machen das auch wieder hier. Gutes Beispiel, Kombination aus KI, Digitalisierung und dem Menschen am Ende. Also wir haben zum Beispiel von A bis Z Videokurse, wir haben eine App, wo du durchgeführt wirst, sowohl als Unternehmer als auch als Servicekraft, Standortleiterschulung, Managerschulung, Unternehmerschulung, Service- und Verkaufsschulung, wo du Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge für alles, was du machst, in leicht aufbereiteten Kursen, mal mit bildlicher Anleitung, mal mit Video, mal mit Text, mit Dokumenten, mit kleinen Aufgaben zwischendurch durchgeführt wirst. Und das ist bei uns so ein Tandem, wo du quasi immer digital vorarbeitest und dann hast du einen Trainer, der das Ganze mit dir dann überprüft, das Ganze zertifiziert, schaut, hast du es wirklich verstanden, hast du deine Transferaufgaben erledigt, ja, dann zeig doch mal, komm, wir machen mal eine Beispielaufgabe. Also zum Beispiel, du lernst die Basics, was ist wichtig, strategische und operative Personalplanung, wie funktioniert das, warum musst du was beachten, wie funktioniert es in der Theorie und dann ist die Praxis, jetzt erstell mal deine erste Stellenanzeige, schreib mal deinen ersten Dienstplan, zeig mir den mal, komm, wir gehen mal drüber, wir challengen den mal und so ist das quasi. Durch KI sind so die 80% vorbereitet, aber dann brauchst du immer noch einen Trainer, der das Ganze mit dir persönlich durchgeht und testet, ob du es wirklich kannst. Und dann, das nennen wir zertifizieren, quasi dann auch seinen Stempel drunter setzt und sagt, alles klar, jetzt kannst du in die nächste Lektion gehen.
Mhm. Genau, funktioniert dann so 2 Wochen, machst du als neuer Partner zum Beispiel, also als Franchise-Partner, die Schulung durch, digital. 2 Wochen würde ich sagen, ist ein guter Zeitraum, da kannst du auch in einer Woche durcharbeiten, aber ist schon viel dann, ne? Und du 10 Stunden am Tag macht keinen Sinn, da merkst du die Sachen nicht. Deswegen 2 Wochen digital, dann kommst du bei uns 4 Wochen vor Ort, dann kriegst du einen Trainer an die Hand, der jeden Tag mit dir im Laden ist, dann arbeitest du bei uns mit und kriegst alles gezeigt und dann geht's ja, dann ist dein Laden irgendwann fertig, dann kommt deine Eröffnung und dann würde unser Trainer, kommt dann nochmal 1 Woche lang zu dir in den Laden und unterstützt dich, dass du dein Team einlernst, die auch wieder Zugriff auf die Schulung haben, wenn dann die Eröffnung ist, die Kunden kommen, dass du da jemand hast, der dir halt dich dann nochmal unterstützt. Ja. Mhm. Und dann hast du natürlich auch eine ongoing Betreuungsleistung durchgehend. Ja. Aber so ist das Training bei uns.
Und auch da hast du dann wieder eine KI-Funktion, die wir jetzt neuerdings haben. Ist auch mega nice, dass du halt quasi auch deinen digitalen Trainer fragen kannst. Du kannst die App öffnen, hast dann unten ein Suchfeld und kannst dann einfach die Frage reintippen, die du hast. Und dann kann dir quasi die KI beantworten. Das durchsucht im Prinzip sämtliche Inhalte, die wir haben und sagt dir dann, genau, schau mal, das ist die Antwort da drauf. Hier ist nochmal das Video dazu, guck es dir nochmal an. Was natürlich ist halt 24/7 verfügbar und spart natürlich auch auf unserer Seite Kapazitäten, dass der Trainer nicht die ganze Zeit am Handy hängen muss. Ist ziemlich cool.
Nutzt die KI denn auch so im Hintergrund? Oder?
Ja, tatsächlich auch. Ich meine, am Ende hat es ja das Ziel, uns nicht zu ersetzen, sondern dafür zu sorgen, dass wir halt mehr Zeit für das Wesentliche haben. Also zum Beispiel Arbeit mit den Kunden oder Konzeptweiterentwicklung. Und wir hatten zum Beispiel ein Ding, dass wir halt pro Standort am Ende, keine Ahnung, 1/2 Stunde bis Stunde pro Woche Arbeit damit hatten, die Rezensionen durchzugehen auf den verschiedenen Portalen, die entsprechende Antwort drauf zu geben. Dann auch Franchise-Partner, die das Gleiche tun sollten für ihre Läden. Da haben wir dann wieder einen Leitfaden für geschrieben, wie auf, keine Ahnung, war es ja um einen schlechten Kommentar, wie man am besten drauf antwortet. Und es ist halt nervig. Es ist nicht wertschöpfend und es frisst Zeit. Und wenn du das halt irgendwie auf 10 Läden oder vielleicht skaliert noch auf mehr Läden hast, dann immer 1 Stunde pro Woche, so das ist schon Geld, was es am Ende kostet. Und wir haben zum Beispiel dafür auch so eine Automatisierung gebaut, wo eine KI quasi sämtliche Portale scrapt, es anschaut, da ist dann das Skript drin und dann weiß es anhand von diesem Skript einen Leitfaden und sagt, hey, die und die Antwort würde ich geben, antwortet auch direkt drauf. Und wenn es besonders kritische Fragen sind, schickt er das uns zuerst, dass wir einfach in der E-Mail kurz auf ein Häkchen drücken müssen oder sagen, ey, ich würde es so und so anpassen. Und sparen uns dadurch halt die Zeit. Also statt der Stunde die Woche sind es dann vielleicht am Ende noch 5 Minuten. Kriegst am Ende vom Monat noch einen Report. Das waren die guten Punkte, das waren die schlechten Punkte über alle Standorte hinweg. Achte mal auf das und das. Und ich glaube, so sollte man es am Ende auch einsetzen, dass du so kleine Helferlein hast, die dir viele besonders repetitive Aufgaben halt einfach abnehmen und du Zeit für andere Dinge hast.
Thema Warenwirtschaft zum Beispiel. Ja. Früher hast du ein Warenwirtschaftsprogramm gebraucht, was direkt an die Kasse angeschlossen ist, wo dann, keine Ahnung,
für ein Heidengeld.
Was auch nicht ganz günstig war. Das hat sich dann für große Läden natürlich gelohnt, aber so kleinere Läden, die dann irgendwie zwischen 500.000 oder 1 Million Euro Umsatz machen, eine Dönerbude oder sowas, da lohnt sich das oft nicht. Und du bist auch immer wieder darauf angewiesen, dass auch der Mitarbeiter wirklich auch jedes Produkt einscannt, weil sonst funktioniert das Programm nicht. Und wenn der Mitarbeiter das Programm nicht richtig anwendet, geht's halt nicht. Selbst ob dann eine KI dabei ist oder nicht. Und das kannst du heutzutage, machen wir auch zum Beispiel ganz einfach machen, indem du halt bei ChatGPT zum Beispiel einen Prompt schreibst, guck mal, hier ist unsere Kalkulationsliste, das ist in den Produkten drin, das kostet es mich, etc. Und dann nehme ich mir halt meinen Export aus der Kasse, wo ja jeder Verkauf drin ist, packe in den ChatGPT, in den vorgefertigten Prompt rein und kann mir dann eben auch meinen Warenwert sozusagen rausgeben lassen, was meine Soll-Einkaufspreise sind. Dann vergleiche ich das mit dem Ist und dann weiß ich auch, ah, okay, ich habe 1.000 Euro mehr Warenwert oder mehr für Ware ausgeben, als ich eigentlich sollte. Woran lag's? Gehen die Wagen vor Ort nicht, schmeißen meine Mitarbeiter zu viel weg, kaufen mir zu viel ein, etc. Und dann kannst du da dran gehen. Wir versuchen überall, wo es geht, KI schon mal zu installieren oder zu implementieren. Aber man muss auch sagen, vieles funktioniert noch nicht, ohne dass ein Mitarbeiter drüber schaut. Ich hatte es gerade vorhin mit ihm, KI ist ja nicht wie der Taschenrechner. Also wenn du was in deinem Handy in deinen Taschenrechner eingibst, kontrollierst du das nicht mehr, weil du weißt, dass es stimmt. Aber bei KI musst du halt oft noch drüber schauen. Und deswegen dauert es, glaube ich, auch noch ein, zwei Jährchen oder sowas vielleicht, bis man sich so richtig drauf verlassen kann. Aber wir versuchen jetzt schon überall, wo es irgendwie geht, wo es nicht zu kritisch ist, KI zu benutzen.
Aber jetzt auch trotz aller KI-Implementierung, Digitalisierung, Automatisierung erachtet ihr schon Mitarbeiter vor Ort als wichtig. Also die könnt ihr euch nicht wegdenken.
Nee. Ich glaube, dann wäre auch die ganze Seele weg. Also die Menschen sind am Ende das Entscheidende. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so die Kundenbeziehung aufbauen. So das, klar kannst du das durch KI und Digitalisierung unterstützen, durch Loyalty und was weiß ich. Aber ich bin der Meinung, das wird so den tatsächlichen Kontakt zum Menschen nicht ersetzen können.
So, der Human Touch sollte bleiben, aber ich glaube auch die Mitarbeiter wären happy, wenn du als Beispiel jetzt einen KI-Roboter da hast, der die ganzen Bowls baut und der Mitarbeiter ist eigentlich nur noch dafür da, den Kunden nett zu begrüßen, vielleicht das Essen in die Hand zu geben, lass dir schmecken, wenn du was brauchst, bin ich für dich da. Also, dass Menschen gerne mit Menschen noch interagieren, aber ich sag mal, die anstrengende Arbeit im Hintergrund dann halt von Roboter, KI oder sonst irgendwas erlegt wird oder unterstützen zumindest. Mhm. Ja. Ich glaube, KI wird oder Roboter werden erst interessant, wenn du sagst, okay, statt 15 Euro muss ich wirklich nur 7 oder 8 Euro zahlen. Und dann würden Leute sagen, ich spare mir den Mensch und den Service, weil mir geht's nur um den Preis.
Genau. Aber da sind wir noch nicht. Also ich meine, wir haben uns das natürlich auch schon mal angeschaut, auch als Option für den Handel. Gibt es so Roboterküchen oder so Container, wo dann ein Roboterarm werkelt. Und wir haben das natürlich auch mal durchkalkuliert. Und es ist ein super spannendes Thema, wo gerade extrem viel schnelle Entwicklung drin ist. Wir haben aber auch da schon gemerkt, damit sich das Ganze rentiert, muss da richtig Drehzahl drin sein. Das hast du in der Regel in einer durchschnittlichen Handelsfiliale oder auch in einem durchschnittlichen Gastronomiestandort nicht. Und dann ist es ja auch so, dass du einen erheblichen Invest hast, um so eine Maschine aufzustellen, dass sich das aus unserer Meinung noch nicht unbedingt überall für die Gastro oder auch für den Handel lohnt, auch wenn es da natürlich auch spannende Pilotkonzepte aktuell gibt. Aber auch da muss man beobachten, was die Entwicklung bringt. Ich glaube, das waren jetzt so Early Adopter, die sowas schon umgesetzt haben. Wenn man aber schaut, was im Markt passiert, wir hatten es eben von Robotern, es gibt ja auch so humanoide Roboter. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch eher dann eingesetzt werden kann, weil die vor allem halt auf bestehender Fläche in bestehenden Konzepten arbeiten können, wahrscheinlich auch vom Invest her attraktiver sind und vielleicht eher in die Richtung. Man darf gespannt bleiben.
Ja, wo du gerade schon den Handel ansprichst, also die erste Filiale oder den ersten Foodtruck hattet ihr auf einem Parkplatz. Da war ja auch, also Kaufland und ein Fitnessstudio war da, oder?
Genau,
war das Kaufland?
Ja, richtig. In Heidelberg-Pfaffengrund, ja.
Könnt ihr euch sowas in der Zukunft noch eher vorstellen? Oder wie stellt ihr euch die Integration so in den Handel vor? Vielleicht auch ein Shoppingcenter oder Bowls jetzt im Regal, wirklich im nächsten Supermarkt?
Ja, also voll. Ich meine, wir können es uns gut vorstellen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, immer mehr Leute so aus der Mitte der Gesellschaft haben mittlerweile gecheckt, dass gesunde Ernährung dazugehört. Wenn man sich so anschaut, was es im Handel für Handelsgastronomie-Konzepte gibt, dann ist es in der Regel ja eher geprägt durch Pizza, Döner, Pasta. Ich sag mal eher klassischere Gastronomie. Und man hat dort ja häufig die Herausforderung, dass man natürlich auch eher geringere Investitionskosten haben möchte. Es darf nicht zu sehr nach Essen riechen. Du willst im besten Fall auf Fettabscheider und Co. verzichten. Und unser Konzept ist ja genau so aufgestellt, dass du in bestehende Flächen reingehen kannst, auch in ehemalige Einzelhandelskonzepte zum Beispiel haben wir mit dabei, wo wir reingehen können, weil wir das eben alles nicht brauchen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wir gucken vor allem dorthin, wo die richtige Frequenz ist. Und es gibt ja auch viel im Handel, wo eben die Leute eben, also das sind ja Frequenzbringer, große Supermärkte. Und wir können uns schon vorstellen, da reinzugehen oder auch zum Beispiel, es gab zum Beispiel diese Hühnchenwägen vor manchen Supermärkten, sowas zum Beispiel durch eine zeitgemäßere Alternative zu ersetzen. Also das ist auf jeden Fall vorstellbar. Und darüber hinaus ist natürlich auch ein zusätzlicher Absatzkanal vorgefertigte Bowls, Wraps, Desserts oder vielleicht auch andere Produkte, die wir unter unserer Dachmarke Complete rausbringen, in den Handel zu bringen. Zum Beispiel unsere Soßen werden super häufig nachgefragt. Die haben wir auch selber entwickelt mit einem Abfüller in Deutschland. Mhm. Die auch zum Beispiel einfach noch in den Handel zu bringen, weil eben sowas einfach immer mehr geht. Blockhaus hat es vorgemacht. Die haben ja auch mit Restaurants angefangen und haben dann immer mehr Produkte, Soßen, Fleisch etc., was im Einzelhandel landet. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für Komponenten von uns in Zukunft sich so entwickeln könnte.
Ja, was ist eure Lieblingssoße? Und wer denkt sich die Namen aus?
Denken wir uns meistens zusammen aus, wenn wir im Auto irgendwo hinfahren.
Aber das macht ihr wirklich?
Ja, das machen wir.
Cool.
Zlatan Veganovic zum Beispiel.
Der ist Power Peanut, Sexy Sesame. Also meine Lieblingssoße ist die Power Peanut tatsächlich.
Ja, die ist schon gut. Aber Sexy Sesame ist auch lecker.
Ja. Sexy Sesame ist auch lecker. Meine ist wahrscheinlich Curvy Curry mit bisschen Chili. Mhm. Ich mag so spicy Curry-Style, finde ich gut. Aber wirklich völlig Geschmackssache. Aber ich finde alle gut.
Ja. Und die Bowl-Namen, die sind dann auch von euch?
Ja,
genau. Ja.
Ich dachte, das kommt jetzt auch vom Produktentwickler oder so.
Nee, wir haben keinen Produktentwickler. Wir sind der Produktentwickler.
Ja, wir machen Felix halt die Sachen, die wir gut finden. Ja, es ist ein bisschen mehr bei mir, aber am Ende ist es immer ein Zusammenspiel. Mhm. Es ist am Ende, sage ich mal, auch das Besondere daran ist, dass du es nicht zu sehr verkomplizieren darfst. Die meisten Leute wollen bei einem, sage ich mal, Alltagsgericht, was sie sich jeden Tag oder mal schnell nach dem Training oder schnell in der Mittagspause holen wollen die jetzt nicht zu abgefahrene Sachen haben. Die sind Brot rum, wenn sie quasi ein einfaches Essen bekommen, was gut schmeckt, wonach sie sich danach gut fühlen. Und das, was wir dort am Ende verkaufen, sind letztendlich so die Essentials der guten Ernährung halt in einer attraktiven Form zusammengepackt und verkauft. Und da wir selber den Lifestyle pflegen, sind wir da halt einfach voll drinne und haben Bock drauf. Und letztendlich sind viele der Sachen, die wir dort verkaufen, auch einfach nur das, was wir für uns im alltäglichen Leben nach dem Training oder in der Mittagspause selbst gekocht haben. Mhm.
So also wie einfach wir uns halt in den Zutaten, aber trotzdem fancy im Geschmack.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Am Ende, ja, so wie wir uns damals gewünscht haben, ey, warum gibt's niemanden, der sowas verkauft, haben wir eigentlich genau das, was wir uns danach dann zu Hause in meiner Küche gekocht haben, auf die Speisekarte gepackt und verkaufen das heute.
Ja. Was liegen sonst gerade noch für Themen bei euch auf dem Tisch? Also ihr habt einige Neueröffnungen dieses Jahr, habt ihr gesagt?
Genau, wir haben unterschriebene Verträge und suchen gerade einen Standort für die Städte. Es kann natürlich immer was sein, du findest keinen Standort, warum auch immer, kommt was dazwischen und wir machen da doch keinen Laden auf, aber wir planen fest damit. In Berlin sind wir auf Standortsuche, in Bonn, Düsseldorf, Hamburg, München, Heilbronn.
Stuttgart bauen wir gerade schon, da haben wir was gefunden.
Für Stuttgart sind wir schon gerade dabei, Eröffnung wahrscheinlich im Mai jetzt dieses Jahr. Also da sind wir jetzt am weitesten und genau, unser Ziel ist es jetzt einfach in der nächsten.
Ist das die neunte Filiale oder war das?
Nee, jetzt sind wir bei 9 und die ich aufgezählt habe, sind es die 9, die noch dazukommen.
Okay. Ja, bald zweistellig.
Genau, bald zweistellig und unser Ziel ist es jetzt einfach in den nächsten Jahren so mal mindestens 10 Stück jedes Jahr. Mhm. Und für dieses Jahr, jetzt haben wir schon 7, das Jahr hat ja gerade erst angefangen sozusagen, ne? Also, und wir kommen jetzt halt in die großen Städte, wie gesagt, ne, mit den High-Frequenz-Orten, nicht mehr irgendwo versteckt, so, wir werden jetzt lauter und mutiger als System. Aber Felix und ich war es einfach wichtig, wie ich vorhin gesagt habe, erstmal Erfahrungen sammeln und dann kannst du Gas geben, dass wir das ordentlich machen. Und deswegen haben wir uns da auch einfach die Zeit genommen, um bis wir das Gefühl hatten, jetzt sind wir auch so weit, dass wir jetzt mal richtig Gas geben können.
Ja, und neben dem Wachstum halt Produktweiterentwicklung. Wir haben jetzt geile Sachen. Wir entwickeln uns auch von der Marke her weiter. Wir bringen jetzt zum Beispiel bald neue Seasonals raus, die genau auf die Mikro- und Makronährstoffbedarfe der Leute in den jeweiligen Saisons ausgelegt sind, werden unseren digitalen Ernährungsberater dann hoffentlich bald launchen, dass alle daran teilnehmen können. Wir benutzen den intern schon ganz fleißig und testen ihn und wollen noch mehr Produkte einfach rausbringen, die wir dann vielleicht auch so bei uns in den Laden kaufen können. Man darf gespannt sein.
Ja, ich bin auf jeden Fall weiterhin gespannt.
Also Systemweiterentwicklung, Produktweiterentwicklung und einfach Ausbau, Expansion, so, das sind jetzt so die Themen auf jeden Fall und da haben wir Bock drauf.
Ja. Sehr schön. Ich wünsche euch dabei viel Erfolg und freue mich auf alles, was dann da kommt.
Dankeschön.
Ja, danke für die Einladung.
Danke, dass ihr da wart.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt ihn auch gerne mit Kollegen, Kolleginnen und auch Freunden, Freundinnen. Wir freuen uns darüber, wenn ihr in die Kommentare schreibt, welche Themen euch so generell noch für die nächsten Folgen interessieren würden, was ihr zu der heutigen Folge denkt. Und dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, dass es mich freut, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.